Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Holstein 1:1, der letzten Folge vor Weihnachten und in diesem Jahr. Dazu zu unseren Planungen sozusagen nachher noch ein bisschen mehr. Erstmal, wie gesagt, moin, grüße euch. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber in unserem kleinen Studio hier Holstein-Experte Andreas Opergeidel.
Moin Niklas.
Ich grüße dich, schön, dass du wieder dabei bist.
Sehr gerne.
Wir wollen auch in dieser Woche über das sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Und das ist in erster Linie natürlich der grandiose Jahresabschluss. 3:0 gegen St. Pauli in einer Art und Weise, ja, die echt mitgerissen hat. Ne? Nicht nur die 7.800 im Stadion, sondern mit Sicherheit auch 8.700 so rum. Oh, guck mal, Zahlendreher hier noch. Ach, Mann, oh Mann. Also 8.700 im Stadion, genau. Und das wahrscheinlich zum letzten Mal erstmal. Mhm. Geisterspiele kommen zurück, aber gucken wir erstmal ein bisschen zurück. St. Pauli 3:0, das war ein klasse Spiel, ne?
Ja, also beeindruckend und in dieser Form also mal überhaupt nicht zu erwarten. Man kann ja Spiele gewinnen, auch gegen Tabellenführer, wenn man selber ein bisschen rumkrieselt im Vorfeld oder in den Spielen zuvor. Aber diese Art und Weise, das waren die ersten 5 Minuten oder ersten 8 Minuten bis zur Kieler 1:0 Führung. Da hätte es allerdings auch schon 2-3 Mal im Kieler Tor scheppern können. Aber was danach abgegangen ist, das war ja unbelievable. Also
das stimmt, ja.
Wirklich, also man ist ja dann als arbeitender Reporter auf der Tribüne selten geneigt, aus dem Sattel zu steigen oder sowas. Aber in dem Spiel ist das mir zumindest mehrfach passiert. Nicht nur wegen der Torerfolge, sondern weil es einfach diese Grätschen hinten, diese defensive Leidenschaft und dann nach vorne und über allem, auch wenn er gar kein Tor geschossen hat, über allem stand Fabian Rehse, ne?
Das stimmt. Also die ersten 10 Minuten, da muss ich auch sagen, wie St. Pauli da angelaufen ist, wie hoch die gepresst haben und ja auch mit Abschlüssen, wo Thomas Dehne nochmal super hält, zum Beispiel gegen Kieré, da konnte einem ein bisschen Angst und Bange werden und da hatte man dann schon so ein bisschen das Gefühl, oh, okay, St. Pauli macht gleich das Tor und dann geht das hier seinen erwarteten Gang sozusagen. Und dann hat Holstein zugeschlagen und dann, du hast es schon gesagt, ja, das ist eine Phrase, aber auch bei diesen niedrigen Temperaturen hat der Rasen gebrannt. Ne? Also was da für eine Intensität im Spiel war, war wirklich irre. Und diese Grätschen, du hast es angesprochen, also ich habe eine Szene von Finn Porath da vor Augen, wo er wirklich in einer eingesprungenen Grätsche, aber sowas von technisch sauber den Ball auch noch nach hinten ablegt, sodass er wieder aufstehen kann und weitermachen kann. Wie präzise das auch ausgespielt wurde, der Konter zum 3:0 kurz vor der Pause, irre. Bartels, der aus dem Augenwinkel sieht, dass Sterner startet, dann ihn so über den Kopf weiterspielt. Sterner, der noch in seinem Startelfdebüt als 19-Jähriger die Chuspe hat, den Ball nochmal zur Seite zu legen per Hacke, um dann den tödlichen Pass nach vorn zu spielen. Das hatte echt, also das hat Spaß gemacht.
Ja, und zeigt ja auch, wie viel Qualität zum einen ohnehin in diesem Kader steckt, den wir oft genug kritisiert haben und zu Recht kritisiert haben. Und zeigt zum anderen, wie taktisch flexibel die Mannschaft auch ist, weil man darf ja nicht vergessen, da hat ja mit Hauke Wahl, Kapitän und Abwehrchef, kurzfristig hat da gefehlt wegen eines Infektes. Also stellt der Trainer um auf Dreier Schrägstrich gegen den Ball dann Fünferkette, aber das hat der Mannschaft ja überhaupt nichts ausgemacht. Also wie gesagt, also da kann man nur sensationell, grandios, Gala, welche Superlative man auch immer finden möchte. Du hast es auch angesprochen, auch der kleine Jonas Sterner mit seinen 19 Lenzen da, also was der da abgezogen hat, der hatte die ersten Minuten natürlich auch mit sich, der Situation und im Allgemeinen drum und dran zu kämpfen, wer will es ihm verdenken beim Startelfdebüt, aber der ist ja von Minute zu Minute besser geworden, gekrönt eben mit, wie auch schon von dir erwähnten, Vorarbeit zum 13-0 von Benny Pichler. Und das finde ich ja immer bemerkenswert, gerade bei jungen Spielern, wenn die nicht nur im Training und im Alltag was lernen, sondern wenn die innerhalb eines Spiels was lernen. Das war zum Beispiel auch eine große Stärke der Mannschaft, der Aufstiegsmannschaft 2017-18. Die haben nämlich auch in der Anfangsphase, als sie vielleicht der ein oder andere von der Gangart in der zweiten Liga etwas überrascht gewesen ist, haben auch innerhalb eines Spiels ganz häufig gelernt. Und das ist ein ganz, ganz großes Qualitätsmerkmal. Wenn man die Fähigkeit besitzt, Donnerlötchen.
Und dann haben sie nach den ersten 10 Minuten und nach dem 1-0 St. Pauli phasenweise hergespielt und St. Pauli hatte nichts zu bestellen in diesem Spiel. Ne?
Ja, weil Holstein durch die Strategie mit einem 3-5-2 oder wie gesagt gegen den Ball dann mit 5 Leuten eher defensiv oder so, aber insgesamt defensiv gut gestanden hat und durch die Grundordnung das Zentrum sehr verdichtet hat. Mhm. Und damit haben sie der Raute von St. Pauli mal ganz gepflegt den Zahn gezogen. So ein Zauberkünstler wie Kofi Kiré fällt dann natürlich auch ganz schnell mal ab, wenn er 3-4 Mal versucht, dann mit seinen Übersteigern oder Hackentricks, wenn das nicht gelingt. Der ist jetzt auch nicht unbedingt so der ganz große Kämpfer und Beißer oder sowas. Also das muss man schon sagen, das war schon beeindruckend. Mhm. Auf der einen Seite, was Holstein da auf zu Wege gebracht hat, auf der anderen Seite aber auch, sag ich mal, wenn man sich in die Sicht des FC St. Pauli als Liga-Primus angereist und eigentlich unschlagbar, sag ich jetzt mal in An- und Abführungszeichen, muss man sich natürlich auch Gedanken machen, weil es nicht das erste Spiel war, wo sie Probleme hatten gegen eine solche Grundordnung. Wenn die dann so mit Leben gefüllt wird, wie Holstein das gemacht hat.
Genau, das stimmt. Trainer Marcel Rapp hatte mir am Wochenende im Gespräch gesagt, dass er von vornherein ganz zuversichtlich war, was dieses 3-5-2 gegen St. Pauli angeht. Entschuldigung, ich habe heute irgendwie einen Frosch im Hals.
Besser als Frosch im Ball.
Ja, das ist richtig. weil er nämlich genau das, was du gerade sagtest, durch die Art und Weise der Defensivordnung diese Halbräume, in die St. Pauli gerne einläuft, nämlich schon von vornherein besetzt hatte dadurch. Ne? Das heißt, alle Räume, die St. Pauli anspielen wollte, war Holstein schon da. Mhm. Und das hast du ja auch dann gesehen nach den ersten 8 Minuten, die wir jetzt mal so ein bisschen ausklammern. Aber es war ja das gesamte Spiel über, war St. Pauli ja, gefühlt nicht in der Lage, Holstein in irgendeiner Form dann gefährlich zu werden. Nach dem 3-0 sowieso nicht mehr. Und das war halt wirklich, dass es so funktioniert hat mit dem 3-5-2, was Marcel Rapp ja ein bisschen aus Hoffenheim mitgebracht hat, aber ja auch immer betont hat, dass er jetzt nicht aufs 3-5-2 festgenagelt ist, dass er auch in Hoffenheim 4-3-3 hat spielen lassen und so weiter. Trotzdem gibt das Holstein natürlich eine Flexibilität, wenn es eben gut umgesetzt wird, die sie auch schwerer ausrechenbar machen, ne?
Und es ist einfach so, da kann die Bilanz vom Trainer ist jetzt von Marcel Rapp seit Amtsantritt ist jetzt schon sehr solide, ich will es mal so formulieren. Und für Siege gibt es keinen Ersatz, auch für einen Cheftrainer nicht. Wenn man so gegen Werder war schon gut, gegen St. Pauli war es überragend. Wenn man so zwei Heimspiele hat, die man so gewinnt, dann darf man natürlich die Auswärtsauftritte in Heidenheim und in Nürnberg nicht vergessen. Die waren dann vergleichsweise miserabel dazu. Nichtsdestotrotz wächst das Vertrauen im Binnenverhältnis zwischen Mannschaft und neuem Trainer natürlich mit jedem Sieg nochmal so viel. Ja. Also wenn der Trainer jetzt irgendwas erzählt, könnte ich mir vorstellen, dass die Spieler sagen, okay, da glaube ich mal dran. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv. Natürlich setzen Spieler immer das um oder versuchen das umzusetzen, was Trainer als Vorgabe gibt. Aber es ist vielleicht noch ein bisschen ein Ticken mehr Überzeugung und Intensität dann drin, wenn man weiß, ja, das kann tatsächlich funktionieren.
Es springt nochmal auf eine andere Ebene.
Ja, genau.
Und das ist ja auch, finde ich, das, was du hast ihn angesprochen, was man bei Fabian Rehse immer ganz stark merkt, das ist ja ein unglaubliches Mentalitätsmonster. Und diese Mentalität potenziert sich ja mit jeder erfolgreichen Aktion. Und das war ja jetzt gegen St. Pauli auch so, denn da springt der Funke dann auf die Tribünen über, von den Tribünen kommt es wieder zurück, das hatten wir gegen Werder ja auch schon mal angesprochen. Ist vielleicht auch ein Charakter dieser Flutlichtspiele, die das immer ein bisschen einfacher machen.
Ja.
Aber das war ja auch so. Und wie Rehse oder auch Luis Holpi zum Beispiel auch noch in der zweiten Halbzeit sich abgefeiert haben, die Kurve angefeuert haben, wenn Ecken rausgeholt worden sind und so weiter. Diese Intensität ja, die kitzelt halt so diese, die Kieler fußballerischen Fähigkeiten irgendwie heraus, ne?
Ja, und ich kann mich auch ehrlich gesagt lange, lange nicht erinnern, dass ein Spieler jetzt mehrfach mit Sprechchören im Stadion angefeuert wurde und abgefeiert wurde, obwohl er gar kein Tor geschossen hat. Also daran kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Und das war ja bei Riese der Fall. Und das ist ganz interessant. Die haben ja das erste Spiel unter Marcel Rapp in Ingolstadt 1-1 gespielt. Das war jetzt so, sag ich mal, der spielerische und spielerische Gegenentwurf zu dem, was gegen St. Pauli stattgefunden hat.
Spielkulturschock, wie ja. Unser Kollege Marco Nehmers.
Ja, das war eine sehr schöne Überschrift oder eine sehr schöne Formulierung. Danach dem Spiel habe ich mich mit Fabian Reese unterhalten, weil er in dem Spiel erst zur, ich weiß jetzt, ich glaube 80. reingekommen ist. Und da war natürlich ein bisschen not so amused drüber. Und habe ich gesagt, ja, in dieser Formation, in dieser Grundordnung ist ja so ein eigentlich nur offensiv ausgerichteter Flügelspieler, der ab und zu mal mit nach hinten geht, den gibt's da ja eigentlich nicht irgendwo. Und da hat er zu mir gesagt, wäre ihm auch egal, sein Vorbild in so einer Grundordnung sei Philipp Kostic von Eintracht Frankfurt, der Flankengott und Dauerrenner auf dem linken Flügel. Und da habe ich gesagt, ja, das ist ja schon mal ein Ansatz. Hab ihm das aber ehrlich vom Läuferischen auch gar nicht zugetraut, weil wir erinnern uns, meistens war es jetzt auch an guten Tagen dann zur 60., 70. Schluss gewesen und man dachte auch, geht auch nicht mehr länger irgendwo. Ne? Jetzt hat er fast durchgehalten und hat genau diese Nummer ausgefüllt, die Philipp Kostic in Frankfurt auch ausfüllt. Wenn Fabian Reese noch lernt, oder das muss er ja nicht lernen, aber das schafft, noch Tore zu schießen, dann ist natürlich, hat Holstein ein Problem. Ja. Weil die den da nämlich im Sommer nicht halten können.
Ja, Vertrag läuft 23 aus.
Ja, eben. Also ich sag mal so, wir wollen jetzt ja nicht hoffen, dass dass das einzige, sage ich jetzt mal, das wirklich signifikanteste Manko bei Fabian Reese, der Torabschluss, da wollen wir natürlich für ihn persönlich hoffen, dass auch der Knoten dann irgendwann mal platzt. Ich glaube, wenn er mal 2-3 Dinge am Stück machen würde, dann wäre es auch, würde es ihm auch leichter vom Fuß gehen irgendwo oder vom Kopf. Aber wie gesagt, wenn das noch funktioniert, dann ist also da, das ist ja immer sehr hochtrabend oder so. Er hat ja auch schon Bundesliga gespielt bei Schalke, aber dann ist er absolut in dieser Verfassung absolut Bundesliga-reif.
Ja. Und hat sich gemausert zur Identifikationsfigur auch, in Kiel.
Auf jeden Fall.
Also durch die Sprechchöre und so weiter.
Ja.
Hat man das gemerkt. Als echter Kieler sozusagen, natürlich nochmal mit einem etwas anderen Standing als andere, vielleicht schon von Haus aus. Es waren am Freitag in der Startelf 4 echte Schleswig-Holsteiner.
Das ist ja auch Wahnsinn, ne?
Also mit Finn Bartels und Fabian Reese, 2 Kieler. Zusätzlich mit Finn Porath und Jonas Sterner. Zwei Landeskinder sozusagen.
Ja, wenn Hauke Wahl noch dabei, wären es sogar 5 gewesen, Schleswig-Holsteiner. Also ist irre. Dann muss man auch mal sagen, also Jonas Sterner als Juwel, aktuelles Juwel der eigenen Nachwuchsarbeit, ist natürlich auch überragend. Der hat das immer schon jetzt in dieser Saison angedeutet, dass er auf dem Sprung ist. Der Trainer, auch Ole Werner vorher schon, haben es immer gesagt, er ist dicht dran. Und so. Nun war er dran, hat diese Chance beim Schopfe gepackt. Wirklich, wirklich gut, also Chapeau. Aber da ist auch noch ein Philipp Sander, der kommt auch aus dem eigenen Nachwuchs. Das vergessen ja manche Leute, weil er schon so lange bei Holstein mitspielt. Ist aber irgendwann von Hansa Rostock in der B-Jugend hier zu Holstein gekommen und hat dann alles so durchlaufen. Dann ein Jahr nach Fair, hatten wir schon alles erzählt. Und der ist auch dran. Das ist von seiner ganzen Art zu spielen, wenn er, da fehlt noch ein klein bisschen, dann ist er ein perfekter Sechser. Aggressiv, balltechnisch super, kann einigermaßen vernünftig Kopfball. Luis Holpi ist da im Moment gesetzt, das ist überhaupt keine Frage. Es soll möglicherweise ja auch noch ein neuer Spieler dazukommen. Aber man sollte Philipp Sander auf der Position nicht vergessen. Er ist schon ein paar Mal, auch in der Vergangenheit hat er da schon mal, ist er da zum Einsatz gekommen, meistens als Joker.
Das ist der Schritt, der noch fehlt. Ne?
Genau.
Also als Joker, auch wenn es längerer Joker-Einsatz war, also er hat ja auch schon mal 30 Minuten gespielt und sich echt nahtlos eingefügt, Kompaktheit im Mittelfeld hergestellt, hat er super gemacht. Startelf in Nürnberg zum Beispiel, das war nix. Das ist so ein bisschen, was wir auch bei Joshua Mees teilweise haben, so hervorragende Joker-Qualitäten und also generell gute, starke fußballerische Qualitäten, keine Frage, die als Joker zum Tragen kommen und die dann aber in der Startelf irgendwie nicht abrufbar sind. Ne? Das ist so ein bisschen der kleine Schritt, der vielleicht noch fehlt.
Ja, ich mir ist zu Ohren gekommen, so soll ich es mal sagen, dass es zu diesem Themenkomplex auch interne Gespräche natürlich gegeben hat und auch noch gibt. Und dass man da natürlich auch die Experten in Holstein rein sind, da sicherlich genauso auf dem Kiwif, wie wir das sind oder so. Also da verrät man ja nichts Neues. Und aber ich sag mal, da bei auf Philipp Sander muss man auch nochmal ein Auge haben. Der bringt auch ordentlich was mit. Und von daher passt das im Moment. Und ich sag mal, erstaunlich ist eben halt, dass ausgerechnet die ersten drei Neuzugänge im Sommer da natürlich ein bisschen hinten runterfallen. Ich will jetzt nicht komplett abqualifizieren. Ich meine, Patrick Eras als Sechser, Steven Skripsi, der als Achter, Zehner eingekauft wurde und jetzt, sagen wir, maximal Dienste geleistet hat auf der Sturmzentrumsposition oder vielleicht auf dem offensiven Flügel, hat ja auch gegen Sandhausen freundlicherweise das 2-2 noch gemacht, also ist ja nicht so, dass er nun völlig abfällt, aber natürlich im Vergleich das Verhältnis zwischen dem, was man erwartet hat und was tatsächlich als Ertrag rausgekommen ist, das stimmt natürlich nicht und dann ganz, also schon mysteriös sozusagen ist das, was damit unserem Iceman Fridtjonsson passiert, der von einer Verletzung in die nächste stolpert und wenn er dann mal fit ist, dann auch nicht ehrlich offensichtlich, die sich das so erarbeitet, dass er vielleicht mal eine Chance hätte auf einen längerfristigen Einsatz. Anders ist die Entwicklung zum Beispiel, finde ich, bei Fide Arp. Da dachte ich jetzt auch, der Anfang war ja nicht toll, war ja aus der Not geboren, war gar kein anderer Mittelstürmer da, war, dass er da gespielt hat. Aber man hat ein bisschen was gesehen. Dann ging es erstmal wieder nach hinten. Dann kam er mal kurz wieder ein bisschen in den Vordergrund. Da war aber auch nicht so prickelnd irgendwo. Und dann dachte ich, jetzt geht's richtig ab in die Versenkung. Und jetzt auf einmal kommt der rein als Einwechselspieler. Und da sage ich, okay, das ist dann immerhin schon mal was. Mhm. Auch gegen St. Pauli. Im Übermut hat er für den Bartels ein Tor geklaut, schwamm drüber, macht nichts. Aber mein lieber Scholli,
wobei man zu seiner Ehrenrettung auch sagen muss, wenn man sich das nochmal anguckt, hat er wirklich die perfekte Einschussposition mit dem rechten Fuß, kann warten auf den Ball. Ich glaube, es war ein bisschen beidseitig. Bartels hat sich super durchgesetzt und wollte den Ertrag natürlich einfahren.
Ja.
Ein bisschen kühleren Kopf in dieser Strafraumsituation, dann lässt er vielleicht weg und Arp kann ihn mit rechts versenken. Arp seinerseits muss natürlich sehen, dass Bartels mit Feuer und Tempo auf ihn zukommt. Also das war ein Missverständnis, was zum Glück ja keine Folgen hatte sozusagen, aber das würde ich jetzt nicht 100% auf Arp schieben.
Also vollkommen richtig. Wenn man 13 Jahre jünger ist, lässt man den Älteren. Wenn man 13 Jahre jünger ist, lässt man den Älteren schießen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, sonst gibt es was aufs Dach.
Ja.
Das ist einfach so.
Ja.
Na, aber mal im Ernst, also Jan Fiete Arp hat ja auch in der Bild oder wo das war, weiß ich gar nicht ganz genau, Freunde. Ein Interview gegeben und ein bemerkenswerter Satz, dass er also nichts gegen die Stadt und den Verein Meppen hätte, aber da sah er sich schon im Laufe seines gescheiterten Engagements da beim FC Bayern München. Und der ist also Holstein für ihn jetzt kein Glücksfall gewesen, sagt er, sondern Sechser im Lotto. Eine sehr realistische Sichtweise, sehr bemerkenswert für so einen jungen Spieler, der schon so viel erlebt hat, sag ich mal, was an Außenwirkung auf einen einstürzen kann und einprasseln kann. Und offensichtlich scheint das irgendetwas in seiner Entwicklung nach vorne zu gehen. Weil nochmal, wer noch nicht gesehen hatte bislang, über welche Möglichkeiten Fiete Arp verfügt. Der sollte sich nochmal seinen Sturmlauf auf den eigenen Strafraum gegen St. Pauli angucken, wo Dittgen ihn sag ich mal, weit in der gegnerischen Hälfte schon einfach stumm zu Boden rammt. Und da hätte man auch durchaus über eine rote Karte diskutieren
können. Wo schon vorher, als es Solo losging, versucht wurde zu faulen, was einfach nicht möglich war, weil er zu schnell weg war.
Ne? Genau, mit Ball. Ja. Ne? Also, das, also wie gesagt, wer da noch ein
bisschen... Das war irre. Und dann, dann nochmal dazu bitte auch noch das Tor gegen Aue.
Ja, ja, klar.
Das halbe Erzgebirge ausgespielt hat auf dem Weg zum 3:0, glaube ich, damals.
Ja, ich glaube, ja.
Also die Fähigkeit, und das ist ja auch was hinter diesem Transfer steckte. Mhm. Das war ja nicht, wir holen jetzt ab und der ist unser Stammstürmer, Top-Torjäger, zweite Liga, sondern das war ein Transfer mit der Hoffnung, dass dieses Potenzial, was da unbestritten da ist, sich im Laufe der Saison irgendwie entfalten kann. Mhm. Das war für ihn vielleicht auch gar nicht so gut, dass er am Anfang dann sofort die Last auf seinen Schultern getragen hat. Und das ist jetzt auch so, dass man ja auf der Stürmerposition auch nochmal die Augen offen hält, um da ein Backup zu haben für Benny Pichler, der in super Form ist.
Ja.
Der aber, wie Marcel Rapp auch sagt, wenn der mal ausfällt, dann wird es ein bisschen eng und man sollte diese Last auch Fiete Arp und Holmert Fridtjonsson auch nicht auferlegen in der aktuellen Situation. Oder auch als zweiten Stürmer im 3-5-2 ist natürlich ein weiterer Stürmer auch nicht verkehrt, aber es scheint so zu sein, dass die Entwicklung von Arp mittlerweile stetig nach oben geht.
Ja, wer der ist ja echt ein netter Typ und wirklich sehr umgänglich, wenn man sich mit ihm unterhält. Und wäre ihm wirklich sehr zu wünschen, muss man sagen, dass er sein ureigenstes Potenzial, was ihn als 17-Jähriger mal als Wunderkind abgestempelt hat oder so, zum im Positiven abgestempelt hat, wenn er das mal wieder wachköst in Konstanz. Es gibt ja das ist der alte Spruch, den Herr Uwe Stöver, Sportchef, neulich auch wiederbelebt hat. Eine Qualität ist, wenn man sein Potenzial in Konstanz ausschöpft. Mhm. Also dem ist kaum noch was hinzuzufügen und da muss man auch, das muss man natürlich auch genau die gleiche Messlatte muss man natürlich auch bei Uwe Stöver anlegen. Nicht, dass er nochmal als Verteidiger aktiv werden soll. Also das jetzt vielleicht nicht unbedingt, man weiß es nicht, aber das können wir ja erstmal in dritter Position nach hinten schieben irgendwo. Nein, ich meine natürlich die Transferpolitik, die wie alle beteuert haben, auch Ole Werner selbst, mit Ole Werner zu Saisonbeginn nach der Enttäuschung des verpassten Aufstieges abgestimmt war, auch wenn sich vielleicht Ole Werner den einen oder anderen prominenteren, möglicherweise besseren Spieler gewünscht hätte, was sich dann aber vielleicht auch wirtschaftlich teilweise gar nicht darstellen ließ. Jedenfalls kam in der Endkonsequenz war das eine abgestimmte Aktion, die da stattgefunden hat. Und da muss man sagen, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, mit Eras, Skripski und Fridtjonsson, das ist sicherlich schön gedacht gewesen, aber es zeugt natürlich auch davon, dass nach dem verpassten Aufstieg zum einen die Möglichkeiten nicht vorhanden gewesen sind, um vielleicht einen in der Schublade liegenden Plan B auch in die Tat umzusetzen, weil der ein oder andere Spieler vielleicht doch sagt, nö, also jetzt war der in der zweiten Liga, dann müsste ich aber dann so und so viel Geld haben. Das will Holstein vielleicht dann auch gar nicht ausgeben, was dann auch vernünftig ist irgendwo. Was dann aber in der weiteren Transferperiode passiert ist, Julian Korb ist ein wunderbarer, ruhiger, verlässlicher Backup für eine defensive Außenbahn. Und Louis Holtby, wo ich wirklich mich ja fast schon entschuldigen muss, öffentlich, ich habe es ja nie so geschrieben, aber ich hatte doch wirklich innere Zweifel, ob diese Verpflichtung jetzt auch nur den geringsten Sinn machen könnte. Also Korrektur, Luis, offizielle Korrektur, großartig, wie er das macht derzeit. Und auch als Mentalitätsanführer, wenn man dieses abgedroschene Floskel da mal benutzen darf, auf der 6 im Rahmen dessen, was da möglich ist, super. Und Benny Pichler, mein Schnitzelfreund, und Kaiserschmarrn und alles, was da in den Alpen dazugehört, was man braucht irgendwo. Ey, sensationell. Und da bin ich, habe ich ja schon mal gesagt, an dieser Stelle, da bin ich auf dessen Entwicklung, bin ich auch mega gespannt, wenn der verletzungsfrei bleibt. Mega gespannt. Mit einer Abgezocktheit gegen St. Pauli, den Keeper da auch noch mal ganz elegant mal zu umkurven und dann ins leere Tor zu schieben. Und diese Dynamik im Antritt, diese Ballfertigkeit in hohem Tempo, den auch noch wunderbar zu führen und so weiter. Also, da ist schon, steckt schon was drin in der Mannschaft. Und das Beste, was nach diesem Stolperstart in die Saison, dann dem nochmal Abfall, als es dann deutete ja sich an, dass es ein bisschen konstanter, dann wieder Abfall und jetzt eine doch wirklich zu merkende Konstanz, nicht nur in den Leistungen, sondern auch in den Ergebnissen. Jetzt darf sich Holstein schon mal Wundertüte nennen. Das ist schon ein Qualitätsmerkmal zu Weihnachten, wenn man bedenkt, wo sie noch vor 3-4 Wochen oder 5 Wochen rumgekrebst haben. Ja. 4 Punkte Abstand zum Relegationsplatz 16 sind jetzt nicht die Welt. Da stehen aber noch ein paar Mannschaften dahinter, die wo ich jetzt nicht Wundertüte sagen würde. Ne? Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, ist für mich jetzt nicht Wundertüte, ist für mich einfach nur blanke Enttäuschung. Und da ist Holstein, sag ich mal, auch was die Außenwirkung auf die kommenden Gegner anbelangt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf Schalke sagt, also gut, die 3 Punkte haben wir im Stock, ne? Da gibt's, die können wir schon mal abhaken. Also den wird schon, um das mal salopp zu formulieren, heute schon ein bisschen der Stift gehen. Oh Gott, was kommt da auf uns zu?
Da wollen wir dann hoffen, dass die Weihnachtspause da zum Konservieren dient und nicht der Faden wieder verloren wird.
Ja,
und
vor allem die zweite Silbe davon konservieren nicht eintritt, ne? das ist ja mit Viren ist ja.
Ja, das stimmt. Das schwebt natürlich immer über allem, leider Gottes. Das stimmt. Deswegen haben wir schon mal kurz angesprochen, die Geisterspiele kommen zurück. Das wird auf Schalke schon der Fall sein, dann am wann ist es? 16. Januar. Genau, das wird natürlich auch ein Start, der wichtig wird.
Am Dienstag beschlossene Verordnung, die geht doch jetzt erst bis zum 8. Januar oder irgend sowas. Ne?
Am 7. Januar ist neues Treffen, genau.
Und dann, also mal ganz ehrlich, unter uns jetzt mal gesagt, ne? Also das ist ja, für Handball ist das schlecht und Basketball und Eishockey und was sonst noch, Volleyball, ne, ist natürlich nicht schön und traurig und auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten für die betroffenen Clubs natürlich mega schlecht irgendwo. Der Profifußball hat den tangiert das ja bislang noch gar nicht. Ne? Ja. Also da geht es ja erst am 16. los. Es besteht natürlich die große Befürchtung, dass diese Vorgabe, da Geisterspiele absolvieren zu müssen, zeitlich ausgedehnt wird. Aber im Moment ist noch auf jeden Fall, das muss man einfach mal konstatieren, ist das erstmal nur ein Signal. Ne?
Okay. Wir warten ab, was da passiert. Mhm. So oder so startet das Jahr 2022 mit zwei hohen Auswärtshürden für Holstein. Da wollen wir mal ein bisschen vorausgucken auf Schalke und in Regensburg. Marcel Rapp sagt, es wird wichtig, gut aus den Startlöchern zu kommen. Denn sonst bist du, wir haben es gesagt, bei 4 Punkten auf den Relegationsplatz ganz schnell wieder komplett unten drin.
Ja, wobei ist ja hundertprozentig. Ich sag trotzdem, in eine Weihnachtspause zu gehen mit so einer Nummer wie gegen St. Pauli, das ist schon mal sehr, sehr schön fürs Gemüt und stärkt das Kreuz. Und da kommt man dann zum Trainingsstart am 2. Januar, glaube ich, auch ein bisschen anders wieder auf die Koppel gestartet, als wenn man jetzt gegen St. Pauli vielleicht, was viele erwartet haben, wenn man eine schöne Reise bekommt oder so. Ne? Und ich sag mal so, die SV Sandhausen jetzt als 16. wenn ich die Tabelle da richtig im Kopf habe, das 2:2 in Kiel war ja schon ein Mirakel, warum das nicht 6:2 oder 7:2 wie für Holstein ausgegangen ist. Na gut, das passiert mal im Fußball. Jetzt haben sie aber in Düsseldorf, ich glaube, sie hatten 3 Schüsse im Spiel wieder. Und einer war drin und Düsseldorf hatte, glaube ich, 15 oder 16 oder 17 Schüsse aufs Tor und leider gar nichts. Ne? Das ist zwar der SV Sandhausen, wie er leibt und lebt, wie man ihn aus der Vergangenheit kennt, aber ich sag mal, das ist dann meistens erst in der Endphase der Saison gewesen, wenn es um Tod oder Leutnant ging oder sowas und in Sachen Klassenerhalt. Da werden jetzt auch nicht alle Spiele gewinnen, glaube ich, oder keine Niederlage mehr kassieren. Nein,
mit Sicherheit nicht.
Also diese vier Punkte sind, dieser Sieg war in allen Bereichen gegen St. Pauli, der Sieg von Holstein, war in allen Bereichen eminent wichtig.
Ja.
Eminent.
Auf jeden Fall. Denn jetzt hat man auch die Muße, sich über Weihnachten und zwischen den Jahren ein bisschen zu setteln, ne?
Genau.
Ein bisschen runterzukommen, weil man wirklich mit einem positiven Gefühl in diese Pause geht, anders als wenn man jetzt wirklich einen noch vor den Koffer kriegt und dann die ganze Zeit drüber nachgrübeln muss und so weiter. Jeder weiß um die Situation, dass das jetzt noch lange nicht ausgestanden ist. Aber wie du sagst, das Gefühl, das Vertrauen in die eigene Stärke ist ein bisschen da. Mhm. Und so lässt es sich dann doch ein bisschen ruhiger wahrscheinlich unter dem Weihnachtsbaum sitzen und dann vielleicht auch mit der nötigen Energie dann direkt nach Neujahr wieder einsteigen ins Training. Also insofern, das war schon, war wichtig für die Tabelle, war wichtig für den Kopf, wichtig für die Fans, wichtig für uns. Es schreibt sich auch immer leichter, solche Spiele, muss man auch sagen. Ne?
Das gehört
auch dazu.
Völlig klar.
Und insofern alles richtig gemacht.
Ja, und wir haben ja natürlich einen absolut entscheidenden Fakt haben wir ja noch vergessen.
Na.
Ja, das hat natürlich auch mit Sandhausen zu tun, ne? Die ewige Zweitligatabelle.
Oh.
Ja, die darf man ja nicht aus dem Auge lassen. Ich meine, weiß nicht, ob die jetzt in der Endkonsequenz irgendwo Ausschlag gibt. Irgendwie.
Das ist wahrscheinlich so, das ist wie bei so Weltmeisterschaften, wenn du dir anguckst, wie kommt jemand weiter, dann ist es
genau.
Ja Punkte, Tore, Torfeld, direkter Vergleich, und dann kommt irgendwann so UEFA-Koeffizient, Fairplay-Tabelle.
Wer wann in welcher Minute ausgewechselt
ja, wurde. Genau, wie viele Einwürfe und so. Ja. Und dann kommt am Ende, glaube ich, als letztes kommt dann die ewige Zweitligatabelle.
Also wir sind, wie sage ich, Holstein Kiel ist also von Rang, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, ich habe mir das ja extra mitgebracht, von Rang 50 auf Rang 47 nach oben geprescht.
Nee.
Also, und hat dann natürlich den SV Sandhausen um eine Platzierung hinter sich gelassen. Also bitte, ich meine, wenn man sich das noch mal auf der Zunge zergehen lässt irgendwo, da kann es ja nur klingeln am Weihnachtsbaum vor Freude und Odo Fröhliche.
Stimmt.
Mehr geht ja nicht.
Nee, stimmt. 45 wäre noch schöner, weil dann würde es passen zu 2045.
Ja.
UEFA Cup und so. Wer steht denn da noch vor? Du kannst ja einmal noch.
Ja,
der nächste Kandidat?
Auf Platz 45 ist Eintracht hier. Da braucht es jetzt noch aus Holsteins Sicht noch 8 Punkte. Dann hätte man auch Eintracht hier beim Wickel.
Es scheint angesichts der aktuellen Liga-Zugehörigkeit von Eintracht hier durchaus möglich.
Ja. Die Chance ist sehr groß. Die Chance ist sehr, sehr groß.
Okay, das nächste Ziel heißt Trier.
Das, genau.
Hätten wir jetzt auch nicht gedacht, dass wir das mal sagen würden.
Nein, in dieser Saison. Nein.
Trier, okay. Wir nehmen das mal so. Wir nehmen das einfach mal so als Zwischenziel. Es sind alles nur Zwischenziele.
Ne? Ja, klar.
Etappenziele und
klar.
Genau. Jetzt ist erstmal Pause. Jetzt ist erstmal ein bisschen Erholung. Verdiente Erholung. Die Pause im Sommer war ja auch kurz. Insofern jetzt einmal, Spieler sind direkt nach dem Spieler- und Trainerteam, direkt nach dem Spiel gegen St. Pauli, wurde noch gemeinsam gegessen.
Und sehr, sehr, also nach dem Festschmaus auf dem Rasen gab es sehr, sehr bodenständige Kost. Es gab Burger, Schnitzel und Salat auf ausdrücklichen Wunsch von Sportchef Uwe Stöver. Der hat sich wohl daran erinnert, da wie Horst Rubesch das 2016 in Rio gemacht hat bei Olympia nach dem Einzug ins Finale der deutschen Youngster im Fußballturnier. Da hatte die ja auch irgendwie zum Schnitzelhaus eingeladen und Schnitzel mit Pommes, Jungs, haut rein, das hat noch niemandem geschadet. Ist natürlich eine komplett untaugliche Sportlerernährung, aber wen interessiert das?
Gut fürs Gemüt.
So ist es und manchmal sind solche Sachen auch elementar wichtig. Und vielleicht, man weiß es ja nicht, aber vielleicht sind ja solche Maßnahmen auch das letzte Entscheidungsmoment für potenzielle Neuzugänge. Zu sagen, Mensch, wenn es bei Holstein auch mal Schnitzel und Burger und Salat gibt, Salat ist ja in Ordnung, aber Schnitzel und Burger gibt, ne, dann muss ich mir das vielleicht doch mal überlegen irgendwie. Das könnte ja sein. Mhm. Und es steht ja eben noch jemand möglicherweise noch aus, dass da für die Sechserposition, und du hast es angesprochen, auch für den Sturmposition, dass da noch jemand kommt. Allerdings auch nochmal klargestellt von sportlicher Führungsseite her, nur Soforthilfe, keine Sprachprobleme, die eine Eingewöhnungszeit nach sich ziehen würden und wahrscheinlich auch eher, sag ich mal, eine U30-Abteilung, also aus der U30-Abteilung. Na gut, das nichts Genaues weiß man nicht, deshalb
Wir werden das beobachten, das Transferfenster öffnet am 1. Januar. Mhm. Geht dann bis 31. Januar.
Ja, da sollte man aber schon ziemlich zeitig nach Öffnung des Transfers, genau. Sonst ist die Saison schon vorbei, bevor die neuen Spieler überhaupt die Mannschaft richtig, genau, kennengelernt haben. Genau. Ne?
Gerne natürlich zum Trainingsauftakt direkt, ja, irgendwie oder ein paar Tage später, sodass dann wirklich diese 2 Wochen Vorbereitungszeit auf das Schalke-Spiel dann so weit wie möglich ausgekostet werden können. Mhm. Wir werden das beobachten. Man darf sich sicher sein, dass, also Marcel Rapp hat ja gesagt, er wird jetzt nicht täglich mit Uwe Stöber telefonieren, aber da besteht natürlich Kontakt auch über die Feiertage und zwischen den Jahren. Und dann dürfen wir gespannt sein, was da präsentiert wird eventuell. Mhm. Erstmal Pause, erstmal ein bisschen durchatmen zu Hause bei den Familien. Für uns auch, aber nur kurz.
Ja, wer ganz großen Fußballentzug hat und in der sich das leisten mag, der hat natürlich, wenn die Pandemie jetzt nicht einen kompletten Strich durch die Rechnung macht, kann natürlich den Blick auf die Insel werfen. Richtig. Da ist, glaube ich, zwischen Weihnachten und Neujahr jeden Tag ein Spiel und nicht nur eins.
Der berühmte Boxing Day.
Ja, und da geht aber, man muss sich einfach mal den Spielplan anschauen, was da zwischen Weihnachten und Neujahr und gleich am Anfang des neuen Jahres los ist. Da würde hier das Arbeitsamt einschreiten und die Arbeitsgenehmigungsbehörde und so weiter und sagen, hier komm, jetzt ist Schluss. Also das ist nicht mehr normal, was da abgeht. Und da entscheiden sich ja auf der Insel dann auch sehr häufig Meisterschaften. Ne? Ja. Das ist, weil das eine absurde Veranstaltung ist.
Das stimmt. Genau, schaut gerne in die Premier League rein. Wir machen nämlich auch eine kleine Pause.
Richtig.
2 Wochen ohne Holstein 1:1. Ihr draußen werdet das wahrscheinlich gut verkraften. Ich weiß nicht, ob ich es noch verkraften kann. Wir müssen mal schauen. Aber wir sind dann natürlich rechtzeitig vor dem Schalke-Spiel wieder da, um da vielleicht den einen oder anderen Neuzugang mal unter die Lupe zu nehmen oder zumindest euch auf den neuesten Stand zu bringen, was dann nun die Trainingsarbeit angeht. Sobald was Wichtiges passiert, werdet ihr es natürlich auf KN Online lesen können. Da bleiben wir natürlich am Ball, auch zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Trotzdem jetzt erstmal Weihnachten. Opa, was gibt's zu essen bei euch an Weihnachten?
Heiligabend machen wir Raclette und am ersten Weihnachtstag gibt's eine Gans.
Sehr gut.
Mit den ganzen Kinderchen und Freunden und so weiter und Ehemännern und was ich nicht alles dazu. Also, aber es ist trotzdem eine überschaubare Runde. Also, wir machen das natürlich alles Corona-konform. Und nur noch ein kleiner Hinweis von meiner Seite, wer jetzt Bedenken hat, dass Niklas irgendwie Entzug bekommt, podcastmäßig, holsteinmäßig oder vielleicht sogar von mir. Ich werde ihn über die Tage zumüllen. Per Telefon, ihr könnt euch sicher sein, er wird nicht zur Ruhe kommen.
Vielleicht mache ich eine Special-Folge draus. In diesem Sinne. Frohe Feiertage euch allen da draußen, Opa, dir natürlich auch.
Ja, danke ebenso.
Aber du hast ja gerade angerufen, wir werden uns ja noch
eben.
Hören, deswegen. Also, dann da draußen, schöne Weihnachtsfeiertage, macht euch das bequem, bleibt gesund, kommt gut rein ins neue Jahr und schlittert nicht noch tiefer in die Corona-Krise sozusagen. Ist schon schlimm genug, wenn draußen generell so eine Scheiße am Laufen ist, sage ich mal auf gut Deutsch. Ja. Passt auf euch auf. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Opa, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, sehr gerne. Ciao, ciao auch von mir und guten Rutsch und frohes Fest und so weiter und so weiter.
Genau. Und wir hören uns, wenn ihr mögt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir ins Jahr 2022 starten, auch mit dem Podcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.